Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich darf heute mit Charlotte Schulz und Claudia Haupt über ein Thema sprechen, was, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern, ihr nickt schon mit dem Kopf, das ist gut, ganz, ganz viele Eltern betrifft und das irgendwie echt ein blödes Thema ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, so, da werden wir jetzt uns gut große Mühe geben müssen, charmant darüber zu sprechen. Vielleicht.
Das können wir.
Das könnt ihr könnt es, für euch ist nichts Menschliches
fremd. Also nicht charmant, aber ohne irgendwelche
Dunkel. Es geht um Verstopfung. Da gibt es natürlich auch einen medizinischen Begriff für.
Mhm. Obstipation.
Obstipation. Da unterscheidet man zwischen Obstipation, akuter und chronischer.
So. Ganz genau.
Genau. Damit, und das ist wirklich, erklärt mir das mal, weil das ist, ich habe das bei beiden meiner Kinder gehabt, bis hin zu ins Krankenhaus fahren. Das Kind hat solche schweren Schmerzen, ich kann nicht mehr und schreien. Mhm. Und dann war der Darm halt einfach alles bis oben hin voll.
Mhm. Genau. Ja. Also ich glaube, das können wir vielleicht vorab erstmal sagen. Es gibt eben, wie du sagtest, die akute Verstopfung und das kann dann so eine Notfallsituation werden, wie du sie schilderst, ne? Dass die Familien im Krankenhaus sind. Das sind Kinder, die normalerweise gar keine Schwierigkeiten mit der Verdauung haben, aber dann kommen so Faktoren dazu. Es ist die Weihnachtswoche, es werden wahnsinnig viel Süßigkeiten gegessen, die Kinder bewegen sich nicht besonders
viel. Man war bei Oma, andere Toilette.
Genau, vielleicht alles nicht so schön und wie sonst und dann irgendwie hält man das so ein bisschen zurück und bis sich das dann einfach akut so anstaut, dass das unglaublich starke Schmerzen macht. Die Kinder haben wirklich Schmerzen wie bei einer akuten Blinddarmentzündung. Mhm. Und so kommen sie und tauchen sie dann in der Notfallambulanz oder bei uns in der Praxis auf. Das ist sozusagen die ganz akute Verstopfung. Da muss man versuchen, eben mit einem Einlauf das Problem zu lösen, was in der Regel auch ganz gut funktioniert. Aber viel häufiger haben wir bei uns in der Praxis die Kinder mit der chronischen Verstopfung.
Genau, und dazu wollten wir noch ein paar Sachen erzählen.
Unbedingt, weil
okay, also das auch ist, mal so ist, einleitende Worte.
Aber sozusagen. Das ist interessant, weil das tatsächlich ist das, wie häufig ist das ein Thema, chronische, Eltern, die zu euch kommen und die Kinder leiden unter chronischer Verstopfung, ist das tatsächlich ein relevantes
Thema? Ungeheuer häufig.
Ja, tatsächlich.
Mit deutlich steigender Tendenz.
Mhm. Täglich.
Im Prinzip. Wir haben jeden Tag mehrere PatientInnen, die mit Verstopfungsproblemen zu uns kommen. Ist tatsächlich so. Warum das so zunimmt, können wir leider nicht sagen. Aber das ist auch noch Gegenstand sozusagen von Forschung und Untersuchung. Aber was wir sagen können, ist ein sehr häufiges Phänomen. Und bevor man sagt, was ist überhaupt eine Verstopfung, muss man sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt normal? Und das hängt wieder vom Lebensalter ab. Mhm. Ein Neugeborenes, ein ganz junger Säugling, macht oft im Prinzip je nach jeder Mahlzeit erstmal in seine Windel groß. So. Und dann entwickelt sich so mit der Zeit, dass dann gibt es irgendwann Beikost. Es wird sowieso mit 3 Monaten, gibt es so eine, bei vollgestillten Kindern so eine Phase, wo sie nachher nur noch einmal die Woche unter Umständen oder sogar noch ein bisschen seltener machen, aber quietschvergnügt weiter trinken und keine Probleme haben. Und dann, sobald die Beikost da ist, sagen wir immer, alle 1 bis 2 Tage sollte ein Stuhl abgesetzt werden. Es dürfte dem Kind nicht wehtun und so weiter. Und dann, wenn wir bei den Kleinkindern und Kindern angekommen sind, gibt es so als Faustregel, es müssen wenigstens 4 Stühle in der Woche abgesetzt werden. Aber bis
so wenig?
Ja, das ist die untere Grenze, wenn das Kind dabei gesund, munter und ohne Beschwerden ist.
Das ist ja jeder zweite Tag.
Und das wäre dann so mindestens jeder zweite Tag, genau. Und bis zu 3 weiche Stühle am Tag sind aber auch in Ordnung.
Da das sieht ist aber man dann schon eine riesen,
wahnsinnige Spanne. Und jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob ein Kind, was immer 2 breiige Stühle am Tag gehabt hat, plötzlich harten Stuhl kriegt und mehrere Tage nicht mehr geht. Oder ein Kind, was immer schon jeden zweiten Tag Stuhlgang hatte. Also man muss immer gucken, wo kommt das Kind her? Und bei den Fragen machen wir das ja auch. Und dann wollten wir noch ganz kurz sagen, wofür sind denn Dünn- und Dickdarm eigentlich da? Der Dünndarm, der ja viel, viel länger ist als der Dickdarm, ist für die Verdauungsprozesse da. Da wird das, was gut für unseren Körper ist, rausgefischt aus dem Nahrungsbrei. Und dann entsteht im Prinzip erst eine Suppe und dann nachher ein wässriger Stuhl, der kommt in den Dickdarm. Mhm. Der Dickdarm ist eine große Schleife im Bauch, die dann letzten Endes am Enddarm und dann am Poloch endet und da seinen Ausgang hat, ist hauptsächlich für 2 Sachen da. Einmal für bakterielle Vergärung, das hat was mit immunologischen Prozessen zu tun. Und diese flüssige diesen flüssigen Stuhl einzudicken durch Wasserentzug sukzessive während der Passage, weil wir sonst ja alle unkontrollierte Durchfälle hätten.
Stimmt.
Diese gute Funktion des Dickdarms wird aber dem Kind mit der Verstopfung zum Verhängnis, weil je länger der Stuhl im Enddarm festhängt, desto mehr Wasser wird entzogen.
Desto dicker wird man.
Das heißt, er wird immer fester und immer fester.
Das ist ein gut, ja, das habe ich, okay.
Und
das,
außerdem kann man noch dazu sagen, hat dann dieser Enddarm, das letzte Stück, die Möglichkeit, also wenn das dann immer mehr wird und immer mehr und es bleibt und sammelt sich da, der dehnt sich total aus. Das wird wie so eine Blase letztendlich.
Das nennen wir Megakolon, wenn das dann länger so besteht.
Und da, okay, dann können wir verstehen, dass das dann wehtut und drückt.
Das ist ein Missverhältnis.
Ja, genau, ist ein totales Missverhältnis. Und den Kindern geht nachher auch wirklich das Gefühl flöten irgendwie für, ist das jetzt voll, weil es ist immer voll, irgendwie muss ich jetzt zur Toilette, muss ich nicht zur Toilette. Dann haben wir sozusagen das Phänomen dieser chronischen Verstopfung. Und wir reden über Kinder, die etwa 2 bis 3 Jahre alt sind. Das ist so die kritische Phase eigentlich des Sauberwerdens, wenn die sich so dieser Vorgänge allmählich bewusst werden. Und es ist eigentlich häufig oder fast immer so, dass es irgendein Ereignis gab, was für die Kinder sehr unangenehm war. Die hatten entweder vorher einen ganz heftigen Magen-Darm-Infekt und ganz viel Durchfall, oder sie haben irgendwie mal eine Verstopfung gehabt, die etwas akuter war, und das hat unheimlich wehgetan dann bei
oder
der Verdauung.
So ein bisschen eingerissen am After den einen festen Stuhl, dann merken sie sich, das hat wehgetan.
Mhm. Ja, oder auch
und dann gehen sie aus all diesen Gründen, gehen sie dann nicht auf Toilette?
Dann
oder
halten,
nicht?
Genau. Sie an.
Also, halten sie an.
Ja, sie halten an. Und das ist ganz schwer für die Eltern zu unterscheiden. Die Kinder stehen da und sitzen da in den Ecken und pressen und machen und tun, als ob sie machen, aber sie drücken alles nach oben. Ja, sie versuchen alles zuzukneifen und mit aller Kraft irgendwie das zurückzuhalten.
Und ja,
ziemlich
und
erfolgreich, ehrlich gesagt, irgendwie. Ne?
Und manchmal kommt dann mal so ein Ködel raus oder 2, 3 unter oft auch Beschwerden. Dann denken die Eltern, okay, naja, ist jetzt was abgegangen. Dann kommt manchmal ein ganz weicher Stuhl, der nicht umsonst falscher Freund heißt. Weil er nämlich den Eltern suggeriert, eine Verstopfung kann hier ja nicht vorliegen. Der ist ja ganz dünn, der Stuhl. Das ist aber der Stuhl, der sich an dem festen, wir nennen das impaktierten, eingelagerten Stuhl, vorbeischummeln konnte.
Ah, okay.
Und der bringt dann alles durcheinander in der Wahrnehmung, was hier eigentlich vorliegt. Und worauf die Eltern auch noch achten können, ist, die Kinder haben ein deutlich geblähten Bauch oft, weil nicht nur der Stuhl steckt da wie ein Stopfen, sondern die ganze vergorene Luft im Dickdarm, also die Gase, können ja nicht gut abgehen und dadurch entsteht dann auch dieser Blähbauch.
Wir sagen auch, so eine chronische Verstopfung, die schleicht sich an. Also das ist nichts wie bei der akuten Verstopfung, was plötzlich jetzt akut ein Thema ist, sondern das murkelt so ein bisschen hin und her, dann geht's mal eine Phase ein bisschen besser, dann irgendwie geht's wieder eine Phase schlechter, und es zieht sich ewig irgendwie diese Problematik. Und manchmal kommt man auch nur aufgrund anderer Dinge, mit denen die in die Sprechstunde kommen, darauf, dass das wirklich eine Verstopfung sein könnte. Etwa, wenn Kinder, die vorher eigentlich schon eine gute Kontrolle über ihre Verdauung hatten, ständig diesen braunen Streifen in der Unterhose haben.
Stuhlschmiere nennt man das.
Genau. Oder wenn Kinder, die vorher schon trocken waren und ihre Blasenkontrolle hatten, wenn die anfangen, wieder einzunässen. Denn man kann sich ja vielleicht ganz gut vorstellen, wenn da unten in diesem kleinen Becken.
Das heißt auch wirklich kleines Becken?
Ja, eine riesengroße, voller.
Der Druck auf die Blase ist eine andere, genau.
Da ist gar kein Platz mehr.
Genau.
Ja, also deswegen können die dann einfach keine Blasenvolumina da halten und müssen dann auch unkontrolliert tatsächlich das entleeren. Und dann muss man sagen, okay, was ist denn hier los? Und dann kommen wir ganz häufig dazu, aha, die Verdauung ist eigentlich das Problem und daran klemmt es hier schon seit langem.
Wie wichtig ist es dabei, das vergisst man ja als Eltern, wenn dann Kinder klagen, ich habe das auch mit meinen Jungs oft gehabt, wenn die sagen, ich habe so Bauchschmerzen und dann denkt man so, oh, was ist denn passiert? Inzwischen ist die erste Frage, wann warst du zuletzt auf Toilette?
Das ist auch eine unserer ersten Fragen.
Und dann kommt ganz oft, weiß nicht.
Das
und dann
ist schlecht.
Stellst du fest, 3, 4, 5 Tage, dass die gar nicht auf Toilette war. Und dann weiß man aber relativ schnell, woher es kommt. Also als Eltern, die Frage, sollte man das Eltern auch aus prophylaktischen Gründen immer mal gucken oder wissen, wie oft die Kinder Stuhlgang haben?
Zumindest, wenn sie Beschwerden haben. Dann muss das immer mit abgefragt werden, auch bewusst drauf geachtet werden. Und wir wollten vielleicht, bevor wir einsteigen in Diagnostik und Behandlung, ganz kurz was zu den Ursachen sagen.
Genau, das.
Die klangen ja hier schon so ein bisschen an. Also eins ist wichtig, der genetische Faktor ist relativ häufig.
Ah.
Also wenn wir Kinder haben, die Verstopfungsneigung haben, ist es sehr, sehr oft so, dass die Mutter, der Vater, ein Geschwisterkind sagen, oh Gott, ich kenne das Problem.
Ja.
Oder
ja.
bei meiner Mutter, es ist auch ganz furchtbar, ihr Leben lang und so. Mhm. Und das kann man ja an der Stelle schon mal sagen. Wir können das zumindest erreichen, wenn wir das gut machen mit den Eltern und Kindern, dass diese Kinder nicht das in ihr Erwachsenenleben mitnehmen müssen. Mhm. Diese Bürde. So, das ist das eine. Genetik spielt eine große Rolle.
Kurze Zwischenfrage. Welche Rolle spielt auch, das habe ich mal miterlebt, wenn sich sozusagen ein Elternteil das so total zur Geheimsache macht? Also so dass noch jemand, das ist unangenehm, das darf keiner erfahren, das muss schnell gehen. Ich habe das immer so im Freundinnenkreis, ne, wo die Kinder das gar nicht merken, dass Mama auf Toilette geht, sondern immer alles nur ganz schnell, ganz heimlich.
Total blöd, das ist das, was wir auch schon bei dem Thema Einnässen besprochen hatten. Diese Tabuisierung ist natürlich Quatsch.
Genau. Also weil dann denkt man so, oh, das ist verboten.
Das darf nicht negativ besetzt sein. Es sollte was ganz Normales sein, wie Essen und Trinken. Mhm. Das gehört halt einfach dazu. Und diese natürlichen Prozesse nicht so zu stilisieren oder zu tabuisieren, ist auf jeden Fall wirklich, wirklich wichtig.
Ja, genau. Und auch eben als Vorbild, ne? Mhm. Also, dass die Kinder das tatsächlich im Kleinkindalter auch mitkriegen. Aha, Mama und Papa.
Das kann auch rein, also kann auch einen psychischen Grund haben dafür, dass es Verstopfung gibt.
Ja.
Na, sagen wir mal, das macht das Problem einfach nicht besser, ne?
Okay, also so.
Aber emotionale Überforderung, sage ich jetzt mal, kann auch eine Rolle spielen, weil diese Ereignisse, von denen Charlotte gesprochen hat, dass da vielleicht irgendwas war, eine Schmerzerfahrung oder ein Schokoladenexzess oder so irgendwas, was den ersten festen Stuhl sozusagen als ein Schlüsselerlebnis dann fürs Stuhleinhalten. Es ist auch so, dass manchmal Momente da sind, wo man in dieser Übergangsphase, wo man eigentlich gerade die Windel abgibt, sauber werden will, dass da zum Beispiel das Kind größere Probleme hat, AA, also groß, abzugeben in die Toilette. Und dann haben die oft, Charlotte benutzt das charmante Wort Windelklo, gibt es kleine Kinder, die in dieser Phase sagen, okay, Pipi mache ich auf Toilette oder aufs Töpfchen. Aber für mein AA möchte ich meine Windel haben.
Okay.
Und es ist ganz wichtig, dass die Eltern wissen, das ist normal, das ist häufig, das ist passagier. Mhm. Lassen Sie die Kinder.
Mhm. Es kann allerdings lange dauern. Es
gibt Kinder, 6 bis 12 Monate.
Ja, und auch manchmal noch ein bisschen länger. Also die wirklich super irgendwie zur Toilette gehen, zum Pipi machen, aber noch lange Zeit ihr Windelklo, so nenne ich das, haben möchten. Und wir sagen immer wirklich zu den Eltern, lassen Sie es einfach zu. Mhm. Ist doch super, wenn Ihr Kind so eine Kontrolle hat, das ansagen kann, das so ohne Probleme bewerkstelligt, der Rest kommt von alleine.
Ja. Genau, und vielleicht nochmal dazu, wenn jetzt zum Beispiel genau in der Phase das Babygeschwister geboren wird, das dann gestillt wird und gewindelt wird und so und einen Schnulli hat und so, dann ist es ja oft so, dass die Geschwister dann auch genau in dem Moment nicht gerne diesen Schritt ins Größerwerden vollziehen. Dann muss man eben auch einfach mal sagen, okay, dies ist nicht der Zeitpunkt, um Schnuller oder Windel abzutrainieren. Jetzt warten wir erstmal, bis man gelernt hat, großes Geschwister zu sein und dann können wir uns daran machen. Also das muss alles immer so mit ein bisschen, sage ich jetzt mal, elterlichem Instinkt und mit Empathie entschieden werden, was können wir denn jetzt im Moment? Man muss also fordern, man muss dem Kind Sachen zutrauen, man muss in die Autonomie steuern und trotzdem auch möglichst nicht so viel unnötigen Druck aufbauen. Genau, wir hatten die Schmerzerfahrung, den Ortswechsel, Bewegungsmangel, unappetitliche Schultoilette, Flüssigkeitsmangel vielleicht, weil man einen fieberhaften Magen-Darm-Infekt hatte. All das kann dann mal so eine Episode Obstipation auslösen und wenn dann eine gewisse Veranlagung da ist zum trägen Darm, dann mündet das unter Umständen eben noch schneller in die chronische Verstopfung.
Und dann?
Aber das sind nochmal ganz kurz wirklich Kinder, die eigentlich in der neugeborenen Säuglingszeit überhaupt keine Probleme hatten. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Es gibt natürlich sehr seltene organische Ursachen auch, aber das sind fast immer Kinder, die schon in dieser ganz frühen neugeborenen Säuglingsphase auffallen und nicht erst mit 2-3 Jahren plötzlich diese Problematik haben.
Genau, also das, was ihr besprochen habt, kommt dann mit 2-3 Jahren und kann sich dann wahrscheinlich, wenn das chronisch ist, kann es immer mal wieder auftauchen, ne?
Ja, das zieht sich die Problematik locker über ein halbes Jahr, ein Jahr lang, also lange.
Und deutlich länger, muss man sagen. Ja. Und ja, was du angedeutet hast, es kann die Kinder auch später mal wieder einholen.
Genau.
Ja. Also es kann auch sein, dass es lange Zeit gut läuft und dann kommen die gleichen Kinder 2-3 Jahre später, haben wieder Beschwerden und dann denkt man so, da war doch mal was in der Vorgeschichte, dann kommt man natürlich schneller drauf, ne?
Genau. Mhm. Und was macht man jetzt so? Ich muss die ganze Zeit an Movicol denken.
Ist ja, das richtig? Bin ich da auf dem richtigen?
Ja, das Originalpräparat, jetzt haben wir Werbung gemacht. Okay. Also drin ist Makrogol. Okay. Genau, das kommt auch gleich zum Tragen.
Okay, genau.
Erstmal würden wir natürlich uns die Kinder einmal gut angucken. Genau. Also sie körperlich untersuchen. Wir tasten den Bauch ab. Wir gucken, wenn die Kinder tatsächlich wirklich längere Zeit diese Verstopfung haben, dann tastet man auch so unten im linken Unterbauch richtig dicke Stuhlballen. Ne? Mhm.
So. Also die könnt ihr richtig fühlen, da braucht man gar keinen Ultraschall
für. Bei den schlanken Kindern kann man das wirklich super tatsächlich tasten. Wir gucken so ein bisschen, ob die körperliche Entwicklung ansonsten altersgemäß ist, ob bestimmte Reflexe einfach normal sind, ob sozusagen die medizinisch-organischen Voraussetzungen für eine normale Verdauung gegeben sind.
Wir gucken uns auch den After an, weil es könnte ja auch sein, dass da ein ganz schlimmes Ekzem ist oder Risse an der Schleimhaut oder so, die Schmerzen verursachen, die dann der Grund
was
dafür sind.
Was du beschrieben hast, das durchaus auch bei Kindern mal sein kann, dass sozusagen das aufreißt bei einem ganz harten Stuhl und man dann sagt, oh gut, jetzt gehe ich nicht mehr auf
Toilette. Manche chronisch verstopften Kinder haben auch wirklich Blut auf dem Stuhl. Ja. Das ist auch eins der anamnestischen Symptome, die da berichtet werden.
Mhm. Wir machen eigentlich immer auch einen Ultraschall, weil man sehr, sehr gut das dann auch für die ganze Familie so ein bisschen darstellen kann, dass einfach hinter dieser Blase ein ganz, ganz weites, großes Stück Enddarm ist, was wie so eine dicke Knolle da den ganzen Platz einnimmt. So.
Und die Blase so eindellt. Man kann das auch sehr schön visualisieren, dass die Blase eben gar nicht mehr wie ein Ball geformt ist, sondern von hinten eingedrückt ist.
Und es ist für uns natürlich auch wichtig zu wissen, wie wir dann dran gehen. Ne? Also haben wir wirklich dieses Phänomen, dass wir da dieses Megakolon haben, so ein aufgeweitetes, dickes Rektum, oder ist das nicht der Fall? Daran entscheidet sich so ein bisschen, wie wir dann nachher daran gehen.
Und wir können es vergleichen.
Ja, und wir können auch gucken vorher, nachher, genau.
Stimmt.
Ja. Wir können ja messen.
Selten nehmen wir mal Blut ab, eigentlich nur, wenn wir irgendwie gar nicht vorankommen. Dann gibt es so ein paar Dinge, die man da im Blick hat.
Stuhlprobe auch normalerweise nicht?
Nee.
Nee, okay.
Bei chronischen Bauchschmerzen ja. Bei chronischer Verstopfung eigentlich eher nicht. Okay. Aber die Blutentnahme und nicht an Tag 1, sondern wenn wir die lange behandeln und irgendwie kommen wir nicht auf den grünen Zweig.
Ne, da muss man in ganz seltenen Fällen, ganz selten, wirklich mal eine Zöliakie ausschließen. Man guckt, ob die Schilddrüse funktioniert, man guckt sich die Leberwerte an und so. Ne? Mhm. Was tun wir? Ganz wichtig ist, dass wir diese Kinder möglichst rasch erleichtern. Unser ganz großes Ziel ist, dass die wieder zurückkommen zu diesem, ich mach fertig. Mhm. Punkt. Ich muss da nicht drüber nachdenken, ich muss da keine Angst drüber haben, vorhaben. Das ist das große Ziel. Und jetzt kommt das Makrogol, was es von verschiedenen Firmen gibt. Das ist ein sehr komplexes Zuckermolekül, was die auf seiner Passage durch den Magen-Darm-Trakt und letztendlich nachher im Dickdarm Wasser bindet und wieder in den Darm zieht, was sonst ja vom Dickdarm entzogen wird. Mhm. Das heißt, wir haben einen Stuhl, der wieder ganz weich wird, der sehr voluminös ist und der zum Ausgang drängt.
So, genau.
Und also, wenn man so
also
ganz,
nur Wassereinstrom in den Darm.
Genau,
keine
es ist kein, wie heißt es, wenn es akut ist, dann macht ihr eine
Darm. Ein Einlauf.
Es ist kein Einlauf, sondern
Nein.
es ist aber,
Nein.
aber die Wirkung ist ähnlich,
Wirkung,
kann man sagen.
Das
ne?
Prinzip ist
das
schon
Prinzip
recht
ist das
ähnlich,
aber es kommt
nur, dass
oben.
Wir nicht manipulieren. Genau. Also, man muss ja sich vorstellen, es ist für die Kinder ja eine Krisenregion, der Po.
Ja.
Und das ist mit sehr viel Schmerz und Leid verknüpft. Ja. Und wenn man jetzt bei einer akuten Obstipation einmal in dieser Krisenregion durch einen Einlauf traumatisiert und manipuliert, aber danach geht es den Kindern bestens
Wunderbar.
Und sie sind mega erleichtert, dann verknüpfen sie das unter Umständen auch nicht als was Furchtbares. Aber wenn man jetzt eine chronische Verstopfung hat und man würde jetzt andauernd an diesem Popo, der so weh tut, manipulieren, das ist für die Kinder gruselig. Und wir kriegen die dann ja nicht dahin, dass sie wieder einen unbeschwerten Stuhlgang haben. Mhm. Und deswegen ist heutzutage so, dass man sagt, bitte nicht häufig am Popo manipulieren, lieber keine Einläufe bei chronischer Verstopfung, sondern das ist eine Notfallmaßnahme, eher Stuhl aufweichen und dafür sorgen, dass die Stuhlentleerung wieder beschwerdefrei ist.
Und das heißt auch dieses Makrogol, so heißt es, ich kenne natürlich nur den Markennamen, das nimmt man dann aber auch eine längere Zeit.
Ja.
Ne?
Ja. Also, genau.
Und das ist nicht ganz billig übrigens, habe ich mal gesehen.
Ja, bis 12 Jahre können wir es rezeptieren.
Ja. Wie, und danach nicht mehr?
Nein. Bis zum 12. Geburtstag ist das Rezept fähig.
Und danach muss man selber. Kostet so eine große Packung 60 Euro.
Ja, das gibt, die Nachahmer sind nicht ganz so teuer.
Okay.
Aber wichtig ist, dass die Eltern verstehen, dass wir diese Therapie über eine ganz, ganz lange Zeit durchführen. Also
sag mal, von wie lang?
Man sagt immer, mindestens so lange, wie das Problem vorher bestand und noch deutlich länger.
Meine Erfahrung ist deutlich länger als das Problem.
Das Wichtige ist, dass die Eltern einfach verstehen, dass dieses Medikament, das ist ja, wird runtergeschluckt, weil es ist in Pulverform, man löst das irgendwie in Flüssigkeit auf. Das rauscht einmal durch den Magen-Darm-Trakt, wird aber nicht vom Körper aufgenommen, hat also keine andere Wirkung auf diesen Körper, außer dass es das Wasser sozusagen mit sich zieht.
Es verändert dadurch auch nicht die Eigenbeweglichkeit des Darms.
Ja, das ist ja immer die große Sorge, dass der Darm gelähmt werden könnte, wenn wir über längere Zeit etwas zum Abführen geben. Und das ist wirklich großer Unsinn.
Das heißt, das kann man eigentlich dein Leben lang nehmen.
Theoretisch wenn könnte es sein man müsste. Das tun.
Theoretisch.
Genau. Aber wir reden hier über Kinder, wenn die eben über Wochen und Monate diese Problematik haben, dann nehmen die gerne 1,5 Jahre dieses Medikament tatsächlich. Also und
Medikament, man muss was sagen, ist Medikament, das klingt dann immer so gleich, es ist letztlich ein Pulver, was man dann sich irgendwie in Saft reinrührt oder in Wasser reinrührt oder so. Ne?
Ja, und man nimmt so viel. Das Ziel ist, wenn also der große, große Klumpen unten gelöst ist, das ist die Anfangsbehandlung. Aber
dafür braucht man manchmal relativ große Dosen, die wir vorgeben.
Und dann nimmt man so viel, bis das Ziel erreicht ist, nämlich wirklich täglich einen weichen Stuhlgang abzusetzen.
Mindestens ein weicher Stuhl.
Und der auch wirklich, und dass das aufhört, dass die Kinder irgendwie diese Rückhaltemanöver machen, dass die irgendwie belastet sind, dass die weinen beim Stuhlgang, dass das wirklich wieder so eine ganz, ganz normale Angelegenheit wird.
Kann man auch das, okay, das ist super verstanden, glaube ich, ist ja toll, dass es sowas gibt, wo man auch sagt, praktisch keine Nebenwirkungen hat, was man wunderbar nehmen kann. Was wir dann auch immer noch ausprobiert haben, bin ich gespannt, weil das ein Kind eingefordert hat, den sogenannten Klo-Talk. Also das Kind, das war ihm dann wichtig, dass jemand mit ihm auf Toilette geht und dann sich mit ihm unterhält und dann konnte er wunderbar Stuhlgang machen. Auch wenn er mal 2-3 Tage nicht hatte. Aber ich sehe gerade,
das ist wahrscheinlich
scheint ein Einzelfall zu sein.
Ja, also es geht schon darum, dass das auch eine entspannte Situation, es muss auch Zeit dafür da sein, es muss positiv besetzt sein. Vielleicht war das dann so, gemeinsames Leid ist halbes Leid und ich bin abgelenkt vom Papa und so. Was dann da funktioniert, ist egal, aber eine entspannte Toilettensituation ist natürlich total hilfreich. Und da sind wir wirklich messiashaft drauf, was wir immer predigen und was sehr, sehr häufig beim ersten Mal nicht ankommt, ist das, was Charlotte eben sagte. Machen Sie sich darauf gefasst, dass diese Behandlung über viele Monate laufen wird. Und dass wir unfassbar langsam ausschleichen. Und dass, sobald es dem Kind wieder gut geht, hat die Hälfte der Familien dann diese Tendenz zu sagen, oh, das wird auch ohne gehen. Und es gibt praktisch immer Rückfälle. Deswegen.
Das wollte ich gerade sagen. Man neigt dann dazu, ach komm, jetzt haben wir zwar noch irgendwie 30 Tüten Makrokohl. Makrokohl. wir Laien kennen nur das, was man. Makrokohl. Und, aber der läuft doch super, komm. Und dann also ist es tatsächlich.
Die Urlaubsreise kommt bestimmt,
und,
ja.
Und oder dafür ist die Visualisierung so gut. Wenn wir nämlich dann den Ultraschall zur Verfügung haben und wir können den zeigen, guck mal, dieses winzige Kind, das hat wir nennen das Rektumweite, also es hat eine Enddarmweite von über 4 Zentimeter, das kann man sich ja vorstellen, das kann ja nicht funktionieren. Und wir wollen auf 2 zum Beispiel, auf 2 Zentimeter. Und die kommen nach 3 Monaten und wir sind bei 3,5. Das macht was mit den Eltern. Also dann verstehen sie, okay,
genau, man muss
wir
die Zusammenhänge
sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Weil wir wollen ja diesen ausgeleierten Darm, den wollen wir nicht mehr, weil der wird bei nächster Gelegenheit wieder einlagern. Genau, also sehr, sehr, sehr langsam reduzieren.
Eltern können das Ganze noch unterstützen. Wir nennen das so ein bisschen Stuhltraining. Das bedeutet, dass man sich einen bestimmten Reflex zunutze macht. Wenn sich beim Essen der Magen füllt und dehnt, gibt es den sogenannten gastrokolischen Reflex. Dann kommt die Darmbeweglichkeit in die Gänge. Dann wird ordentlich nach weiter unten transportiert. Und löst ja dann bei vielen Menschen, bei Kindern und Erwachsenen auch das Gefühl aus, okay, jetzt irgendwie Verdauung ist irgendwie jetzt angesagt. Und dass man dann am Anfang diese Situation im häuslichen Umfeld nutzt und sagt so nach dem Essen, jetzt setze ich doch mal eine halbe Stunde, aber ganz gemütlich mal mit ein bisschen Zeit auf die Toilette.
Also 20 Minuten nach dem Frühstück, sagt man zum
20
Beispiel.
20 Minuten?
Nein, also nicht 20 Minuten lang, sondern 20 Minuten nach dem Frühstück. Das ist gar nicht einfach, da ist jeder schon auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Schule.
Und dann sitzt man so lange, wie man Lust hat. Okay. Ja? Also so, da sitzt man 10 Minuten
also man
oder auch mal eine
dann
halbe
Zeit
Stunde.
Und Ruhe dafür.
So, dass man einfach wirklich diesen Reflex sich zunutze macht, dass da tatsächlich etwas in die Gänge kommt, was es den Kindern vielleicht dann erleichtert, sich wieder darauf einzulassen. Ist das jetzt mal?
Wenn wir damals zu Oma und so, und oh, der Junge hat Verstopfung, und dann heißt es, kauf ihm Pflaumensaft. Mhm. Kauf, er soll Sauerkraut essen, was natürlich so Kinder. Also, das ist auch diese ganzen alten, ja, kann man auch alles, doch, ersetzt aber Makrokohl, ja, nicht.
Also das ist ein ganz tolles, nein, Thema, was du ansprichst. Es ist nämlich so, dass das die Flüssigkeitszufuhr wichtig ist, mhm, aber weit über schätzt. Und dass die Ernährung auch wichtig ist. Also natürlich sind Ballaststoffe, Fruchtsäure und diese ganzen Dinge, Pflaume, Sauerkrautsaft, das trinkt kein Kind. Das ist alles total prima. Aber wenn man die chronische Verstopfung hat oder wenn man einen trägen Darm hat, dann kann man alles richtig machen und trotzdem in diese Situation gelangen. Das ist auch wichtig, weil man den Eltern damit den Druck nimmt, dass sie jetzt was falsch gemacht hätten. Mhm. Aber eins ist schon richtig. Die Kinder sollen nach dem ersten Geburtstag keine Frischmilch konsumieren, wenn sie einen trägen Darm haben. Also sie dürfen Joghurt essen, aber möglichst nicht Kuhmilch trinken, weil das nach dem ersten Geburtstag in der Regel sehr stark stopft. Wir haben da oft Kinder, die sind Kleinkinder, die trinken noch 500 bis 1000 bis anderthalb Liter Milch am Tag. Das ist kein Wunder, dass sie verstopft sind. Und die Kinder sollen natürlich so ganz extrem stopfende Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Schokolade, möglichst nicht essen. Und schon gar nicht die Kombi, Kakao. Man glaubt gar nicht, wie viele Kinder verstopft sind. Und man macht mit denen eine Ernährungsanamnese. Und die Eltern berichten, dass diese Kinder jeden Tag Kakao trinken. Mhm. Das muss natürlich sofort weg. Oder es muss eben dann eine Sojamilch mit Vanillegeschmack genommen werden, wenn man sowas Furchtbares braucht. Also jedenfalls kein Kakao, ne? Weil die Kombi aus Kuhmilch und Schokolade
ist, nicht gekommen. Genau,
ist wirklich nicht
und
gut.
Und auch, dass man sich so ein bisschen nochmal klar macht, wenn ich ein Kind habe, was immer noch so verstopft ist und ich versuche jetzt mit lauter Ballaststoffen was zu machen, ich rühre da irgendwelche Haferflocken ein.
Stimmt.
Jeder weiß, wie das aussieht, genau, nach irgendwie so einer halben Stunde. Und dann packe ich da immer mehr solche Klumpen in den Bauch, dass das nicht funktionieren kann, bis nicht endlich sozusagen der Durchlauf wieder da ist. Also, dass das wirklich richtig von oben nach unten.
Ich glaube wirklich, dass das Hauptthema, was ich gesagt habe, jetzt aus der eigenen Erfahrung, aus der Freundeskreis, alle kennen dieses Medikament mit M.
Mhm. Ja.
Aber man setzt es zu früh ab. Das ist, glaube ich, das ganz Thema. Und dann wundert man sich, dass nach einem halben Jahr wieder von vorne losgeht.
Also es muss ja.
Oder nach zwei Monaten oder wann auch immer.
Mindestens 8 Wochen lang so sein, sagt man, dass die wirklich völlig unkompliziert, ich mach fertig, da einfach wieder zur Toilette gehen, nicht rumhampeln.
Und zwar möglichst täglich für diese Kinder.
Genau. Also ideal ist schon, was ist der Ideal, ist täglich zur selben Zeit, dass es dann.
Nein, nicht zur selben Zeit, aber dass die wirklich täglich mindestens einmal ihren Stuhlgang haben und dass die einfach vor allem keine Beschwerden dabei haben, dass das wieder etwas ist, was eine Normalität und eine Selbstverständlichkeit bekommt. Und dann ist es so, wenn das dann soweit ist und wir besprechen mit denen, dass sie es langsam reduzieren können, ganz langsam. Mhm. Dann ist es immer noch so, dass das Kinder sind, die sicher gefährdet sind, wenn die dann die Urlaubsreise machen oder ne, das nächste
Weihnachtsfest kommt bestimmt.
Genau, dass das dann wieder problematisch sein kann. Und deswegen die 40 Tüten, die da noch zu Hause sind bei euch, ne, die nicht wegschmeißen, sondern
sofort einsetzen.
Ruhig mitnehmen in Urlaub. Ne?
Ja, oder also, du hast auch das Thema Schultoilette, ne? Wenn dann die Kinder tatsächlich sagen in der Schule und dann musst du eigentlich, aber du ekelst dich, das habe ich jetzt häufiger auch von Freunden meiner Kinder gehört, und du ekelst dich und dann gehen die in der Schule nicht auf Toilette, weil die Toilette halt so eklig ist.
Ich glaube, wir würden zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz sagen, es gibt so ein paar Informationsquellen, die ganz hilfreich sind. Es gibt ein YouTube-Video, auch deutsch übersetzt, das heißt im Original The Poo in You, so ein bisschen zeichentrickartig. Super erklärt. Es wird einem klar, warum das eben nicht in 3 Tagen alles irgendwie vorbei ist. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ abgekürzt, einen Flyer zum Thema Verstopfung. Auch super hilfreich. Mhm. Und es gibt natürlich jede Menge wirklich sehr lustiger Kinderbücher. Ruhig bitte mit den Kindern lesen. Es muss wirklich dieses Tabuthema weg. Es muss wirklich wieder witzig sein, darüber zu
lesen. Conny hat Verstopfung. Nee, gibt's nicht.
Oh, das Alpaka muss Kacka.
Alpaka muss Kacka.
Die Kackwurstfabrik oder der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Es
gibt auch so ein Spiel. Es gibt so ein Spiel, wo man, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, also wo man bestimmte dann in so ein Klo schießen muss.
Ah, cool.
Cool. Ob das als cool meine ist, Kinder das Geschenk kriegten, habe ich so gedacht.
Ja, aber wichtig ist halt zurück. Einfach dieses, das ist normal, darüber redet man, das ist ein ganz normaler Vorgang und dass man die Kinder auch ermuntert, dann zu sagen, wenn es mal nicht so läuft, ne?
Genau, und dann es ist gar nicht so schlimm, liebe Mütter, wenn Papa mal 10, 15 Minuten auf dem Toilette verschwindet. Er ist ein großes Vorbild. Haben wir alles geklärt? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.